Ich bin sehr dankbar für das einleitende Lied und für die Worte, die wir schon gehört haben. Ich denke, sehr passend zu unserer Situation. Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich zum ersten Sonntag im Jahre 2022. Gottes reichen Segen euch allen, liebe Geschwister, liebe Gäste, für das neue Lebensjahr, hätte ich fast gesagt, für das neue Jahr 2022. Ich darf auch liebe Grüße von meiner Frau bestellen. Am 6. Januar, also am Donnerstag, da werden wir erstmal gemeinsam eine Kur antreten. Meine Frau hat eine Reha bekommen und ich werde sie dort für einige Zeit mit begleiten. Ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen dürfen und das Wort Gottes hören dürfen. Das Thema lautet heute: 4 Fragen, die uns bewegen sollten. 4 Fragen, die uns bewegen sollten. Ich glaube, in der heutigen Zeit haben viele Menschen viele Fragen, weniger wichtige und auch existenziell sehr wichtige Fragen. Gerade auch jetzt zum Jahresbeginn, wir hörten es schon, manche sagen und begrüßen einen mit den Worten: mal sehen, was uns das neue Jahr bringen wird. Vielleicht ändern wir es ein wenig um. Mal sehen, mal schauen, was wir im neuen Jahr bringen werden. Darum geht es auch so ein bisschen in dem heutigen Predigttext. Wie wollen wir dieses Jahr gestalten? Und dazu, wie gesagt, 4 Fragen, die wir einmal durchdenken sollten. Diese 4 Fragen sind kurze Fragen und sie stehen alle wortwörtlich so in der Bibel. 2 im Alten Testament, 2 im Neuen Testament. Vorweg möchte ich aber uns 2 Verse aus dem Alten Testament lesen. Zunächst Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Das traf auf Josua zu, von dem wir anfangs hörten, das darf auf uns zutreffen. Gott sei Dank müssen wir nicht in eigener Kraft durch dieses Jahr gehen, sondern Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sie in seiner Hand trägt, an dem alles vorbeigeht, er ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer, bewährt in Nöten. Wenn wir das wirklich begreifen, dass er an unserer Seite ist und wir an seiner Seite, dann kann doch kommen, was will. Wir dürfen getrost und mit einem inneren tiefen Frieden, den die Welt so nicht kennt, ins neue Jahr hineingehen. Die 2. alttestamentliche Bibelstelle steht in Micha 6, Vers 8. Ich denke, ich werde sie im Laufe des Vormittags noch einmal wiederholen dann. Da heißt es: Es ist dir gesagt, o Mensch. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Wenn wir Fragen haben, dann sind wir manchmal gut beraten, sie nicht uns irgendwo auf der Straße beantworten zu lassen oder vielleicht durch die heutigen Medien, Fernsehen, Internet, Zeitung, sondern dass wir mit unseren Fragen wohin gehen? Zu unserem Herrn und Heiland. Dass wir uns die Antworten auf unsere entscheidenden Fragen des Lebens, dass wir sie uns von der Bibel her beantworten lassen. Ich möchte euch bitten, das Jahr 22, macht es doch zu einem Jahr der Bibel und zu einem Jahr des Gebets. Der Jesus sagte doch in seiner Not dort im Garten Gethsemane: Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Also wenn ich an die Vergangenheit denke, muss ich sagen, habe ich da total versagt. Aber ist das nicht so zentral wichtig, dass wir in einer engsten Gemeinschaft mit unserem Herrn gehen? Können wir nicht eine Stunde täglich wachen, engste Gemeinschaft mit ihm haben, sein Wort zu uns reden lassen und wir dürfen im Gebet antworten? Machen wir uns doch diesen guten Vorsatz täglich neu. Viele Fragen gibt es. Wir beschäftigen uns heute mit 4 Fragen, die uns bewegen sollten. Die erste Frage ist die erste Frage, die Gott an den Menschen stellt. Wer weiß, wie diese Frage lautet? Mal laut. 100 Punkte. 1. Mose Kapitel 3. Ich lese die Verse 8 bis 9. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, Adam und Eva, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und das ist diese erste Frage, die wir heute uns ganz persönlich stellen wollen. Adam oder Eva, wo bist du eigentlich? Wo stehe ich im Moment? Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? All diese vier Fragen, die wir heute behandeln, sind niedergeschrieben worden in einem Moment der Veränderung, in einem ganz entscheidenden Lebenssituation wurden diese Fragen gestellt, wie auch hier, direkt nachdem Adam und Eva verbotenerweise von der Frucht des Baumes genommen haben, wo sie gesündigt haben, die erste Sünde, die alles entscheidende Sünde, ungehorsam gegenüber Gott, verführt durch den Satan. Und hier in dieser Situation hören sie die Stimme Gottes. Ich weiß nicht, ob du die Stimme Gottes hörst. Also wenn ihr weghört, dann sage ich mal, persönlich, akustisch, habe ich die Stimme, glaube ich, noch nie gehört, die Stimme Gottes. Aber doch immer wieder in gewissen Situationen merke ich innerlich, Gott spricht zu einem. Wenn wir mal Adam und Eva fragen würden, habt ihr schon mal je die Stimme Gottes gehört? Die würden sagen, ja selbstverständlich, das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir die Stimme Gottes gehört haben und deswegen versteckten wir uns, beziehungsweise versuchten uns vor Gott zu verstecken. Gelingt natürlich nie. Ich weiß nicht, ob es Situationen auch in deinem Leben gibt, wo du dich am liebsten vor Gott verstecken willst. Vielleicht, weil du genau weißt, du gehst einen Weg, der so nicht richtig ist. Das Wort Gottes zeigt uns doch auf, was wir tun sollen, was gut ist für den Menschen, was richtig ist. Sie versteckten sich. Und dann die Frage von Gott an den Menschen, wo bist du? Wir Menschen haben Verantwortung für unser Leben. Gott möchte mit uns etwas erreichen. Er hat uns zur Krone geschaffen. Die Herrschaft über diese Welt sollen wir tragen, Verantwortung übernehmen. Und so sollen auch wir in diesem Jahr wieder neue Verantwortung übernehmen, wie es der Josua tat, nachdem Mose abberufen worden war. Verstecken wir uns nicht davor, sondern stellen wir uns dem Reden Gottes. Wie beurteilt Gott unsere Situation? Mensch, wo stehst du? Eine Standortbestimmung, vielleicht gerade auch am Anfang des Jahres. Wisst ihr, wir erleben in der Bibel, die Offenbarung wurde heute schon angesprochen, in den ersten Kapiteln der Offenbarung, dort werden 7 Gemeinden aufgeführt. Und auch dort war eine Standortbestimmung. Sie hatten ihre Vorstellungen, wie ihre Gemeinde lief, und Gott beurteilte sie. Der Jesus, der Augen hat wie Feuerflammen, er durchleuchtete sie, so wie er auch uns durchleuchtet. Wir können doch dem Herrn Jesus gar nichts vormachen. Er kennt uns doch durch und durch. Er weiß unsere Beweggründe, warum wir dieses und jenes taten oder machen. So hat der Jesus auch die Gemeinde in Laodicea durchforscht. Bibelkenner wissen, Offenbarung 3, 14 bis 22, wo von dieser 7. Gemeinde die Rede ist, dass sie eigentlich nicht gut wegkam. Kein wirkliches Lob. Dabei dachten sie, ist doch alles in Ordnung bei uns. Ja, sicherlich, wenn man genau hinguckt, aber im Großen und Ganzen läuft doch alles gut. Gott hat diese Gemeinde ganz anders beurteilt, als sie sich selber. Und fragen wir uns doch einmal, wie sieht es nicht nur in unserem Leben, wie sieht es mit unserer Gemeinde aus? Was ist wirklich aus Sichtweise Gottes gut Und was ist verbesserungsfähig? Laodicea, die sehr schlecht bekam, zu der sprach der Herr: Gott sei Dank, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das Schlechte ist, er stand nicht im Zentrum, sondern er stand vor der Tür. Er stand eigentlich außerhalb der Gemeinde. Das Gute, er hat noch angeklopft. Er war noch nicht gänzlich weg. An die, die guten Willens sind, da klopft er an. Merkst du, dass der Herr Jesus auch an deiner Herzenstür anklopft? Mach doch nicht so weiter wie bisher. Stelle dich nicht dieser Welt gleich. Die Gefahr ist groß. Wir lassen uns dahin treiben. Wir lassen uns von den Medien beeinflussen. Und der Jesus ist nicht mehr im Zentrum. Ich freue mich, dass dieses Bild von der Kinderstunde hier noch steht. Schaut es euch mal an. So soll es sein. Jesus Christus im Zentrum meines Lebens. Der Apostel Paulus, nachdem er sich bekehrt hatte, das war sein Leben. Jesus ist mein Leben. Und ringsherum, das können auch wichtige Dinge sein. Aber die müssen nur den Rahmen bilden. Stellt euch mal vor, immer wieder versucht sich ein Bild aus dem Rahmen in das Zentrum unseres Lebens hineinzuschieben und den Herrn Jesus beiseite zu stellen. Habt ihr sowas schon mal persönlich erlebt? Also ich ja. Da wurde einem etwas anderes ganz groß. Vielleicht Dinge, von denen die ganze Welt heute spricht. Nein, Jesus, der König, der soll unser Herz regieren. Mensch, wo bist du? Stellen wir uns einmal persönlich die Frage, wo stehe ich? Wo steht unsere Gemeinde? Und wenn wir merken, es ist noch nicht so, wie der Jesus es sich wünscht, dann lasst uns Buße tun und neu starten in ihm, mit ihm. Er klopft an, er möchte, dass wir ihm auftun und dass wir das täglich tun. Täglich, Herr Jesus, bestimme du mein Leben. Nicht meine Wünsche sollen erfüllt werden. Was du willst, das will ich tun. Lassen wir uns von den Ereignissen der Welt mittreiben oder steuern wir noch zielgerichtet dem Hafen Gottes an? Tragen wir dazu bei, dass wir bei ihm ankommen. Adam, wo bist du? Wir haben eine Verantwortung für uns selber und ich stelle gleich die zweite von vier Fragen und brauche da nur eine Seite umschlagen. 1. Mose 4, Vers 9. Ich lese die Verse 8 und 9. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Natürlich sollen wir unseres Bruders Hüter sein. Der Nächste kann uns doch nicht egal sein. Wir haben nicht nur eine Verantwortung für uns selber, wir haben eine Verantwortung für unsere Familie, für unsere leiblichen Geschwister, für unsere Nachbarn und Arbeitskollegen. Natürlich sollen wir ein Hüter unseres Bruders sein. Gott fragt uns, Gott fragte den Abel: Wo ist dein Bruder Abel? Er hat ihn vorher totgeschlagen, der erste Mord, den uns die Bibel mitteilt. Und wieder diese alles entscheidende Frage: Wie ist deine Beziehung zu deinem Bruder, zu deinem Nächsten? Durchdenken wir uns das einmal. Schlagen wir dazu auf Lukas 10. Die Überschrift lautet: Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und in Vers 25 fragt dort ein Gesetzesgelehrter den Herrn Jesus, er versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Herr Jesus sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Wo bist du? Wo ist dein Bruder? Wir sehen hier, das wichtigste Gebot, es besteht eigentlich aus zwei alttestamentlichen Geboten: Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten. Und dann stellte in Vers 29 dieser Gesetzesgelehrte die Frage: Und wer ist mein Nächster? Wer war der Nächste für Kain? Es war Abel, den er erschlagen hat. Ich glaube, von uns hat noch nie einer einen anderen erschlagen, will ich doch hoffen. Vielleicht, vielleicht, aber manchmal mit Worten. Ist das richtig? Ist das im Sinne Gottes? Ich habe doch recht, ich werde ihm jetzt mal was sagen. Ja, wir sollen Wahrheit weitergeben. Auf jeden Fall. Aber wie? In Liebe. Wie ist unser Verhältnis zu unserem Nächsten? Zu meinem Nachbarn, zu meiner Verwandtschaft oder auch zu meinem Glaubensbruder? Wie ist das Verhältnis zu denen, die vielleicht in irgendeiner Sache anderer Meinung sind als ich? Versuche ich jetzt mit einem Holzhammer, dem meine Meinung einzuimpfen, einzuhämmern? Können wir überhaupt Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten? Ja, wenn wir Kinder Gottes sind. Denn in Römer 5, Vers 5 heißt es, dass die Liebe Gottes am Tage unserer Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir dürfen als Kinder Gottes verbunden sein mit dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige. Und damit kann seine Liebe in uns hineinfließen. Und die dürfen wir weitergeben. In unserer Familie, an unseren Ehepartner, an unseren Nächsten. Und wir dürfen uns überlegen: Wer ist mein Bruder? In diesem Gleichnis, das der Jesus hier in Lukas 10 sagt, geht es dann ja noch weiter, dass der Jesus sagt: Es kam mal ein Samariter auf seiner Reise in die Nähe eines, der am Straßenrand lag, der geschlagen war, der halb tot da lag, beraubt war. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Im Gegensatz zu zwei anderen, die vorher vorbeigingen, übrigens religiöse Menschen, die taten so, als wenn sie ihn gar nicht sehen würden. Denen war der Nächste egal. Sie hatten ihren Weg. Was nützt mich, was kümmert mich der Nächste? Nein, dieser Samariter hatte Erbarmen. Vers 34, und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Ich glaube, das ist uns als Vorbild gegeben. So dürfen wir zu unserem Nächsten sein. Nicht von oben herab: Du Dummkopf, muss ich es dir jetzt nochmal erklären? Nein, können wir mit dem Herzen Gottes unserem Nächsten begegnen. Ja, wir werden vielleicht den Splitter im Auge des anderen bemerken. Und wir dürfen und sollen ihn herausnehmen. Aber erst nachdem wir unseren Balken entfernt haben und klar sehen, dann sollen wir uns selbstverständlich in Liebe dem anderen begegnen und ihm seinen Splitter entfernen. Ich frage dich mal, ich frage mich mal, tragen wir bereits die Lasten des anderen? Tragen wir die Lasten des vielleicht Schwächeren? Nur so werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Können wir in Galater 6 nachlesen. Das wäre doch etwas. Wo ist unser Bruder? Ich möchte dazu noch aus dem 1. Petrusbrief etwas unterstreichen. Kapitel 3, Ich lese die Verse 8 und folgende. Endlich, schreibt der Apostel Petrus, endlich aber seid alle gleichgesinnt, 1. Petrus 3,8, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Ja, der Herr Jesus unterstreicht doch, dass den Friedfertigen Segen gebührt. Soweit es an uns liegt, sollen wir Frieden haben mit jedermann, auch mit unserem Nächsten, auch mit unserem Allernächsten. Sicherlich haben wir gemerkt, diese zwei Fragen, die wir bisher gestellt haben, wo bist du und wo ist dein Bruder, waren in Situationen gesprochen worden, wo etwas total schief ging, was katastrophale Folgen hatte. Der Sündenfall, der erste Mord. Und das hat immer Trennung von Gott zur Folge. Gott fragt uns Menschen. Aber wir dürfen auch Gott fragen. Die Beziehung mit Gott sollte etwas ganz Lebendiges sein. Ein Gespräch, wie unter besten Freunden. Wir dürfen zu dem Vater reden und er redet zu uns. Die nächsten zwei Fragen, die wir uns anschauen, stehen im Neuen Testament. Sie stehen sehr dicht hintereinander. Und dort spricht eine Person, ein Mensch, zu Gott. Auch nach einer ganz entscheidenden Einschnitt in seinem Leben. Nach einer für ihn unverhofften Begegnung mit dem Herrn. Und dazu möchte ich mal Apostelgeschichte 22 aufschlagen. Bibelkennern wird es bekannt sein, diese Begegnung zwischen Paulus, der zu dem Zeitpunkt noch Saulus hieß, und der Begegnung des Auferstandenen, des erhöhten Herrn Jesus Christus dort vor Damaskus. Paulus war ja dorthin gegangen, um dort Christen gefangen zu nehmen. Und dann geschah Folgendes. Apostelgeschichte 22, Abvers 6. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Ich hörte wieder eine Stimme, seht ihr? Die zu mir sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Die dritte Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen: Wer bist du, Herr? Ist das eine wichtige oder unwichtige Frage? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. In Johannes 17, Vers 3 heißt es: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Mach es zu einem Jahr, wo wir den Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Er ist derjenige, von dem wir dort in Johannes 14, Vers 6 lesen: Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt sonst zum Vater, denn durch mich. Ich glaube, das wird unser Leben prägen, wenn wir den Herrn Jesus immer besser kennenlernen und wenn wir dabei den Wunsch haben, mehr und mehr in sein Ebenbild gestaltet zu werden. Das ist eine Aufgabe, dass der Heilige Geist und ich dazu beitragen, dass wir Jesus Christus in seiner ganzen Gesinnung ähnlicher werden. Wer bist du, Herr? lesen wir das Wort Gottes. Lesen wir die Evangelien, lesen wir die ganze Bibel. In der ganzen Bibel ist von dem Herrn Jesus die Rede. Im Alten Testament, er wird kommen. Im Neuen Testament, er ist da. Er hat für uns am Kreuz die Schuld bezahlt, damit wir versöhnt sind mit dem Vater im Himmel. Und er ist uns Vorbild in allem, was er gesagt, was er getan hat. Will ich jemanden gut kennenlernen, dann muss ich Gemeinschaft mit ihm pflegen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie sieht unsere Beziehung zum Herrn aus? Können wir nicht eine Stunde wachen? Wie viel Zeit verbringe ich persönlich mit ihm? Ich weiß, da sind viele Dinge, die den Herrn Jesus Christus immer an den Rand drängen wollen. Da ist noch das zu tun, das noch zu tun. Ich glaube, wir dürfen auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen und sage, das Wichtigste zuerst. Pastor Bruns aus Hannover, der auch eine Bibel geschrieben hat, sagte einmal, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist Jesus Christus. Herr, wer bist du? Ist sein Wort meine tägliche Speise? Aus der Verbundenheit mit ihm heraus schöpfen wir immer wieder neue Kraft, um auch in einer schwierigen Welt bestehen zu können, um aktiv zu werden. Und ich komme bereits zur vierten Frage. Apostelgeschichte 22. Ich lese einfach weiter. Vers 8 noch einmal die dritte Frage. Ich antwortete aber, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach, was soll ich tun, Herr? Die vierte Frage, was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Wollen wir diese Frage täglich stellen? Herr Jesus, wenn ich morgens aufwache, was möchtest du, dass ich tun soll? Selbst er, der Sohn Gottes, hat immer wieder die Gemeinschaft mit seinem Vater hier auf Erden gesucht. Auch im Garten Gethsemane. Wir kennen diese Stelle. Und dann sagt er, wenn es möglich wäre, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Stell dir mal vor, du bist in diesem neuen Jahr ein Werkzeug Gottes. Du fragst täglich, Herr, ich weiß, ich bin schwach, aber du bist stark. Gemeinsam können wir die Welt verändern. Gemeinsam werden wir hinausgehen und Licht sein. Was das für Auswirkungen hat auf deine Familie, auf deine Umgebung, ja, auf dich selber. In der Kraft Gottes, die er uns durch den Heiligen Geist gegeben hat, dürfen wir Geschichte schreiben. Dürfen wir Menschen den Weg zu dem Herrn Jesus zeigen und dürfen wir im Glauben wachsen, nicht mehr so wie die Welt lebt, nein, im Geist wachsen, im Geist wandeln. Was ist das für eine Aufgabe? Wir sind nicht umsonst hier auf dieser Welt. Jeder Einzelne, ob jung oder alt, hat diesen Auftrag, Licht und Salz zu sein. Und stellt euch mal vor, wir würden das als ganze Gemeinde tun. Der Saal würde bald nicht mehr ausreichen für die, die hineinkommen. Im Moment sind Sitzplätze frei. Aber wenn wir gemeinsam uns an den Herrn halten, wenn wir diese kleinlichen Fragen beiseite tun und uns auf das Entscheidende stützen, Herr, was willst du, dass wir als Gemeinde, was willst du, dass ich als Einzelner tue? Und dass wir dann wie Josua hinausgehen und den Auftrag erfüllen. Was sagte der Herr Jesus seinem auserwählten Knecht Paulus? Steh auf und geh. Paulus stellte diese zwei entscheidenden Fragen. Wer bist du, Herr? In diesem Prozess seiner Bekehrung, als er dem Herrn begegnete. Und dann, was soll ich tun, Herr? Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, etwas Neues ist geworden. Unsere ganze Ausrichtung ist doch neu. Unser Ziel, unser Wunsch ist es doch, dem Herrn Jesus zu gefallen und uns von ihm gebrauchen zu lassen. Das, was er hier dem Apostel Paulus sagt, das sagt er auch uns. Da, wo du bist, bleib nicht enttäuscht liegen. Vielleicht hat dich jemand enttäuscht. Vergib. Steh auf. Geh. Du hast einen Auftrag. Wenn nicht du, wenn nicht ich, wer dann? Ich möchte vielleicht jetzt noch den einen Gedanken äußern in Matthäus 6. Ich denke, das ist auch entscheidend. Da sagt der Herr Jesus, wir sollen nicht uns Sorgen machen über den morgigen Tag. Wir sollen uns nicht Schätze auf Erden sammeln, sondern im Himmel. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich lese Matthäus 6, Abvers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ich glaube, dass dieser Vers 33, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen und dass uns alles andere hinzugefügt wird, ganz entscheidend wichtig ist. Das ist auch eine Vertrauenssache gegenüber unserem Herrn. Wir sollen an Gott, an Jesus Christus glauben. Glauben heißt Vertrauen, ihm ganz vertrauen, dass er uns durchbringt. Und wenn wir uns um seine Sache kümmern, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass das Wort Gottes verkündigt wird, dass wir leben, wie er gelebt hat, ich glaube, dann wird er viel mehr, als wir es selber könnten, für uns sorgen und uns das geben, was für uns nötig ist. Ich will uns diese vier Fragen noch einmal am Ende kurz ins Gedächtnis rufen. Die erste Frage: Mach mal persönlich eine Standortbestimmung. Wo stehe ich? Wo will ich sein? Adam, wo bist du? Sei dabei ehrlich. Wir können uns vor Gott nicht verstecken. Er kennt uns durch und durch. Wenn er heute käme, wie würde er uns vorfinden? Die zweite Frage: Wo ist dein Bruder? Wie ist unser Verhältnis zu unseren Geschwistern, zu unseren leiblichen und geistlichen Geschwistern, zu unseren Arbeitskollegen und in der Nachbarschaft? Wie sehen sie uns? Noch wichtiger, wie sieht Gott uns? Und die Fragen, die wir stellen dürfen: Herr, wer bist du? Wer ist für dich Jesus Christus? Ist er im Zentrum deines Lebens? Bitte täglich darum. Es gibt Kräfte und Mächte, die wollen uns immer wieder von Jesus abhalten. Die wollen uns vom Gottesdienst abhalten, von der Gebetsstunde. Und Jesus Christus sagt: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ist der Jesus im Zentrum? Der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Wer bist du, Herr? Studieren wir das Wort Gottes, gehen wir ins Gebet. Er wird uns begegnen. Und die letzte Frage: Gott offenbart uns seinen Willen. Deswegen dürfen wir fragen: Was soll ich tun, Herr? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Und dann stehe auf und geh. Amen.